Guten Morgen auch von mir. Ja, was soll das bedeuten? Gute Frage. Als ich zugesagt habe, heute an Pfingsten die Predigt zu halten, da war mir klar, das wird ein schwieriges Unterfangen. Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, ein jährlich wiederkehrendes Thema, schon so oft gehört. Gibt es da etwas Neues? Etwas, was in 2000 Jahren Kirchengeschichte oder selbst in 129 Jahren FEG-Geschichte hier in Eibelshausen noch nicht in einer Pfingstpredigt gesagt wurde? Ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, was heute im Jahr 2021 oder im Jahr 2 Corona wichtig für uns ist. Und je länger ich überlegte, desto nichtiger und kleiner kamen mir all die Gedanken vor, die ich mir gemacht habe. Als Markus mir dann vor circa 3 Wochen sagte, dass es vielleicht einen ganz anderen Plan für diesen Gottesdienst heute gibt und ich eventuell doch nicht predigen muss, da kam sogar etwas wie Erleichterung auf. Ich wäre sauber raus aus diesem Dilemma, in dem ich steckte. Vor ungefähr einer Woche wurde aber dann klar, Plan B greift nicht und ja, ich würde heute Morgen hier an der Kanzel stehen und predigen. Was jetzt? Also fingen die Gedanken wieder an zu kreisen und ich habe dann nochmal neu eigentlich angefangen, mich intensiv mit diesem Thema Pfingsten und Heiliger Geist zu beschäftigen. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es mir letztlich gelingt, heute Morgen eine Predigt zu halten, in der jetzt etwas elementar Neues gesagt wird. Aber ich durfte erkennen, dass es darauf auch gar nicht ankommt. Ich durfte merken, spüren, dass Jesus einen Auftrag für mich hat und dass er mir auch helfen wird, ihn umzusetzen. Und mir wurde klar, dass die Geschichte, die wir vorhin hier schon als Bibellese gehört und gesehen haben, eine der radikalsten Veränderungen in der Weltgeschichte war. Und dass nicht meine Worte heute Morgen wichtig sind, sondern das, was der Heilige Geist daraus macht. In dir. Der Heilige Geist, dieser Teil der Dreieinigkeit, der zusammen mit dem Schöpfergott schon von Beginn der Erschaffung der Erde und des ganzen Universums dabei war. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern, als noch alles dunkel war, alles chaotisch. Und wenn dir das, was du heute in der Predigt hörst, schon bekannt ist, es vielleicht aber einen neuen Gedanken in dir wachsen lässt und somit eine Veränderung einleitet, und sei sie noch so klein, dann wird das Wirkung zeigen, die dich und die Welt um dich herum verändert. Ich sagte vorhin schon, dass der Heilige Geist schon bei der Erschaffung des Himmels und der Erde dabei war, aber so nach und nach, zumindest bekommt man den Eindruck, verlor er an Einfluss und zog sich scheinbar immer weiter zurück. Ereignisse wie die Überrumpelung der ersten Menschen durch die Schlange und die damit verbundene Verführung zur Sünde verstärken das noch. Die Gottlosigkeit der Menschen, die zur Sintflut führte, oder die Vermessenheit, die zum Turmbau von Babel führte und da deutlich wurde, die eine Verwirrung der Sprachen nach sich zog, das waren weitere Meilensteine dieser Abwärtsbewegung. Doch Gott beschloss in seiner Gnade, dass er diesen Prozess umkehren wollte. Und so baute er sich zunächst mit Israel ein Volk auf, das immer wieder Menschen hervorbrachte, von denen es heißt, dass sie mit dem Geist Gottes erfüllt waren. Propheten, Könige und Feldherren waren darunter, die sich Gott und seinem Willen unterstellten und heute noch als große Vorbilder verehrt werden. Und schließlich schickte er Jesus, seinen Sohn, und den in Anführungszeichen noch fehlenden Teil der Dreieinigkeit auf die Erde, um als Mensch zu leben und die Erlösung der Schöpfung zu gewährleisten. Der Plan Gottes, der sich mit dem Leben und Wirken Jesu seinem Höhepunkt näherte, sah vor, diesen Abwärtstrend jetzt endlich umzukehren, zunächst noch mit Einzelpersonen, aber doch schon weltweit. Er wollte den sehr guten Zustand der Schöpfung nach und nach wiederherstellen. Dieser Prozess ist noch nicht zu Ende und wird sich einmal erfüllen, wenn Jesus tatsächlich wiederkommt. Aber so lebte Jesus schon als Gott und Mensch mitten unter seinen Geschöpfen. Und was er sah und erlebte, war das Ereignis einer langen Abkehr von Gott und ein Zustand, der nicht mehr dem "Siehe, es war alles sehr gut" entsprach. Den Jüngern, die er um sich scharte, musste er selbst nach fast 3 Jahren gemeinsamer Erlebnisse noch bescheinigen: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Kennst du das? Du lebst seit Jahren als Christ, hast mit Jesus Höhen und Tiefen des Lebens kennengelernt und so manchen Sturm mit ihm überstanden. Und plötzlich merkst du, dass dir noch was Wichtiges fehlt. Du wirst immer noch rot, wenn am Arbeitsplatz, im Verein oder in der Verwandtschaft das Christentum lächerlich gemacht wird. Und du spürst, dass es eigentlich dran wäre, dich zu deinem Glauben zu bekennen. Doch da ist diese Angst, ausgegrenzt zu werden, nicht mehr dazuzugehören oder selbst und persönlich zum Ziel von Angriffen, Häme und Spott zu werden. Und du schweigst. Wenn du solche Situationen kennst, dann muss ich dir sagen, du bist in guter Gesellschaft. Selbst Petrus erging es ja so, als er im Hof des hohen Priesters am Feuer stand und laut und vernehmlich erklärte, dass er diesen Jesus, den man gefangen genommen hatte, dass er den gar nicht kennt. Das Ergebnis war, dass er weinend hinaus in die Dunkelheit lief, als der Hahn krähte und er sich an die Worte Jesu erinnerte, der ihm genau das vorausgesagt hatte. Aber wie anders ist dieser Petrus wenige Wochen später, als er mit Johannes zusammen zum Tempel ging und sie gemeinsam erleben durften, wie Gott durch ihr mutiges Reden einen gelähmten Mann heilt. Die anschließende Vernehmung und auch Bedrohung durch den Hohen Rat, die damalige Regierung in Jerusalem, schlossen sie mit der Aussage ab, dass sie Gott mehr gehorchen müssten als Menschen und dass sie es nicht lassen können, von dem zu reden, was sie gesehen und gehört haben. Was für eine Verwandlung. Und die Geschichte gipfelt darin, dass sie nach diesem Ereignis zu ihrer Hausgemeinde zurückkehren und nach einer intensiven Gebetszeit ein weiteres großartiges Erlebnis haben. In Apostelgeschichte 4, Vers 31 können wir lesen: Als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Was für ein Wandel! In der Welt habt ihr Angst. Und jetzt bewirkt der Heilige Geist, dass sie frei und offen von ihrem Glauben reden können, ohne Furcht. Dieselben Menschen, denen Jesus bescheinigte, dass sie Angst haben würden, werden nun zu mutigen Zeugen eines noch neuen und jungen Glaubens, die sich auch in einer zeitnah einsetzenden Verfolgung der Christen, wie sie sich ja bald nennen werden, furchtlos zu ihrem Glauben bekennen. Die Angst ist sicherlich immer noch da. Es wäre unmenschlich, wenn wir auf einmal keine Angst mehr hätten. Aber ein weiser Mann hat einmal gesagt, es ist nicht der mutig, der keine Angst hat, sondern der, der seine Angst überwindet. Und das können wir, wie uns der Vers aus der Apostelgeschichte zeigt, durch das Wirken des Heiligen Geistes erleben. Jesus sah ängstliche Menschen, doch durch den Heiligen Geist wurden sie zu Bekennern, die ihre Angst überwunden haben und mutig von ihrem Glauben erzählen konnten. Im sicheren Wissen, mir kann nichts passieren, was Gott nicht zulässt. Und er wird mich möglicherweise nicht vor Leid bewahren, aber auch im Leid immer an meiner Seite sein. Ich erwähnte vorhin Petrus, der in der Nacht von Jesu Gefangennahme aus Angst leugnete, ihn zu kennen. Nun, von ihm gibt es noch einen weiteren bezeichnenden Bericht aus der Bibel und wir sehen auch da wieder, wie Jesus die Menschen wahrnimmt. Als Jünger hatte er mit Jesus viel erlebt und er durfte dabei sein, als Jesus mit einer Handvoll Broten und ein paar wenigen Fischen viele tausend Menschen mit Essen versorgte. Und noch erfüllt von diesem Geschehen macht er sich mit den anderen Jüngern, aber ohne Jesus, auf den Weg ans andere Ufer des Sees. Sie besteigen ein Boot und fahren los. Jesus hatte sich noch in die Einsamkeit der umliegenden Berge zurückgezogen, um zu beten. Später wollte er seine Jünger auf der anderen Seite des Sees wieder treffen. Einige der Jünger waren ja als Fischer bestens mit dem See Genezareth und dem Umgang mit einem Boot vertraut. Und wo lag das Problem, da über den See zu fahren? Das hatten sie schon oft getan, auch bei Nacht, weil Fische fing man nun mal in der Nacht. Doch der plötzlich aufkommende Sturm wurde so heftig, dass es selbst den erfahrenen Fischern echt mulmig wurde. Und als dann auch noch Jesus plötzlich auftauchte, zu Fuß, übers Wasser, ohne Vorwarnung, da war das Chaos perfekt. Petrus fasst sich zwar relativ schnell und er nutzt die Chance, um seinen Glauben an Jesus zu beweisen und bittet Jesus kurzerhand, ihm doch zu befehlen, auf dem Wasser zu ihm zu kommen. Jesus ließ sich auch darauf ein und gab den erbetenen Befehl. Und so stieg Petrus aus dem Boot und ging auf Jesus zu. Er hat sich da echt was getraut. Doch als er mehr auf den Wind und die Wellen achtet und den Blickkontakt zu Jesus verliert, geht er unter und Jesus muss blitzschnell eingreifen und ihn festhalten. Und daraufhin fragt Jesus ihn, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Jesus bescheinigt dem Jünger, auf den er später seine Gemeinde bauen will, dem er selbst den Namen Petrus, Fels, gegeben hat, dem bescheinigt er hier, keinen Glauben oder einen sehr kleinen Glauben zu haben. Dabei kann doch nach der Aussage Jesu an einer anderen Stelle in den Evangelien schon der Glaube so groß wie ein Senfkorn, also den kann er sich unter den Fingernagel stecken. Ein Glaube, der so winzig ist, was der schon alles bewirken kann, da erzählt Jesus drüber. Und Petrus gerade noch ein unfassbares Wunder erlebt. Und trotzdem ist der Glaube eines der bedeutendsten Jünger so gering, zu gering, um Jesus wirklich zu vertrauen. Zweifel macht sich breit und das ganz plötzlich. Von einem Moment auf den anderen. Kennst du das aus deinem Leben? Es wird stürmig und plötzlich kommen dir Zweifel, ob dein Glaube wirklich stark genug ist. Und nicht nur das, du hinterfragst deinen kompletten Glauben, ob das alles so stimmig ist und ob du nicht einem großen Irrtum einer Illusion nachläufst. Ihr Lieben, das ist menschliche Natur. Und warum sollten wir heute besser sein als die Menschen zur Zeit Jesu? Lohnt es sich wirklich, diesem Jesus nachzufolgen? Hält er wirklich, was er verspricht? Bei der Schlange im Paradies, ihr erinnert euch sicherlich an die Geschichte mit Adam und Eva, da kam ja auch die Frage auf, sollte Gott das wirklich so gesagt und gemeint haben? Wir sehen, das mit dem Zweifel, das ist so alt, das Thema, so alt wie die Menschheit selbst. Aber wir müssen da nicht stehen bleiben. Im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth greift Paulus dieses Thema auf. Und da können wir nachlesen in 2. Korinther 4, Vers 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, in Psalm 116, Vers 10, das wird hier zitiert. Ich glaube, darum rede ich. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Auch hier schaffen das nicht Menschen aus sich heraus. Aber der Heilige Geist ist in uns wirksam. Menschen, die sich heute noch fragen, ob das mit Gott wirklich alles so seine Richtigkeit hat, können schon am nächsten Tag, gewirkt durch den Heiligen Geist, all ihre Zweifel über Bord werfen und eine Gewissheit im Glauben erlangen, die ohne das Wirken des Heiligen Geistes gar nicht möglich wäre. So konnte selbst aus dem Zweifler und Christenhasser Paulus, oder besser gesagt zu der Zeit noch Saulus, selbst aus dem konnte durch die Verwandlung durch den Heiligen Geist ein Paulus werden, ein Nachfolger und Bekenner, der uns heute nach fast 2000 Jahren noch als Vorbild und theologischer Lehrer dasteht. Paulus, ein studierter jüdischer Theologe, ausgebildet von Gamaliel, einem der führenden geistlichen Köpfe seiner Zeit. Er hatte einfach nicht verstanden, was die alten Schriften über den Messias sagen und welche Hinweise schon die Propheten auf Jesus bereithalten. So ging es dann auch schließlich den beiden Jüngern aus dem kleinen Ort Emmaus, die am Tag nach Ostern voller Verzweiflung auf dem Heimweg von Jerusalem waren. Jesus stößt unterwegs zu ihnen und hört ihnen zu, hört sich ihre Geschichte an. Und als Jesus merkt, dass diese beiden zwar viel erlebt, aber wenig verstanden haben, übernimmt er selbst das Reden. In Lukas 24, Vers 5 können wir das nachlesen und dann klingt das so. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Wie oft hören oder lesen wir von Dingen, die wir in einer bestimmten Weise wahrnehmen, die aber vielleicht ganz anders gemeint sind? Wir haben unsere Ansichten, auch unsere Erfahrungen im Leben und sehen Dinge durch unsere ureigene Brille. Wir sind durch unsere Eltern, unsere Lehrer, die Gesellschaft oder durch das politische System geprägt. Und wir können nicht ohne weiteres aus unserer Haut heraus. So erging es den beiden Jüngern aus Emmaus. Von klein auf hatten sie gelernt, dass der versprochene Messias, von dem das Alte Testament schon berichtet, dass der als ein politischer Retter kommt, der die alte Größe des Volkes Israel wiederherstellt, der die Fremdherrschaft über das Volk beenden würde. Seit Jahrhunderten herrschten immer wechselnd fremde Mächte über das Land Israel. Angefangen von den Assyrern, über die Perser, Babylonier, Griechen, wie sie nicht alle hießen, bis hin zu den Römern, die jetzt die Macht hatten. Die Sehnsucht nach Freiheit, die war im Volk Israel sehr groß. Und die Römer, die trieben es ja wirklich auf die Spitze. Während die meisten anderen beherrschenden Nationen noch damit zufrieden waren, wenn ja, sie jährlich ihren Tribut bekamen, solange an dem Herrschaftsanspruch des jeweiligen Königs nicht gerüttelt wurde, war alles gut, haben die das Volk noch relativ in Ruhe gelassen. Die Römer hatten da einen anderen Anspruch und Staat und Religion vermischten sich. Da war es dann nicht mehr so einfach, sein Ding zu machen als ja, Jude, als im jüdischen Glauben. Und die Römer, sie gingen wesentlich rigoroser als die anderen Nationen gegen Aufständische vor. Alles, was auch schon im Entferntesten nach Ungehorsam und Aufstand roch, mit Anführungszeichen, das wurde mit allergrößter Härte geahndet und bestraft. Also, wenn Gott nicht in dieser Zeit sein Volk retten würde und den Messias schickte, wann dann? Was musste noch kommen? Und dann wurde dieser Jesus, auf den man seine Hoffnungen gesetzt hatte, von eben diesen Römern am Kreuz ermordet. Aber Jesus erklärt diesen beiden Jüngern schließlich, was die Verheißungen der Heiligen Schriften ja wirklich aussagten, wie sie zu verstehen waren. Und am Ende des Tages erkennen sie, dass Jesus selbst ihr Begleiter an diesem Tag war. Hier ist es noch die leibhaftige Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, die die Begriffsstutzigkeit der Jünger beendet. Aber wie ist das bei den späteren Nachfolgern, die erst nach der Rückkehr, nach Himmelfahrt zum Glauben kamen? Ja, wie ist das heute bei uns? Halten wir auch lieber an den alten Traditionen fest, die wir von klein auf kennen? Anstatt uns auf Neues einzulassen? Paulus schreibt im Brief an die Gemeinde von Ephesus: Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seine Heilsabsicht erkennen könnt. Und diese Bitte, die gilt bis heute. Ich wünsche mir als Mensch und ich wünsche mir als Christ, ja, und ich wünsche uns als Gemeinde, dass auch wir durch den Heiligen Geist immer wieder aufs Neue Weisheit und Einblick in die Heilsabsichten Gottes bekommen. Wir leben in einer Zeit, die sich so schnell verändert, dass wir mit diesen Veränderungen oft gar nicht mitkommen. Wir erleben das ja gerade in dieser Zeit. Wer hätte vor 2 Jahren gedacht, dass wir Gruppenstunden ausschließlich vor irgendwelchen Computerbildschirmen erleben können? Und wenn mir 2019 jemand erzählt hätte, dass wir unsere Gottesdienste, zumindest im Sommer, regelmäßig draußen auf der Wiese feiern, das hätte ich nicht geglaubt. Beim Gemeindeausflug, ja, toll, schön, auf dem alten Wissenbacher Sportplatz zu sitzen und Gottesdienst zu feiern. Aber regelmäßig, direkt neben dem Gemeindehaus. Ich hätte das nicht für möglich gehalten oder so gedacht. Und da fallen euch sicherlich noch mehr Beispiele ein, wie wir in allen Bereichen unseres Lebens und auch in unserer Gemeinde neue Wege gehen müssen. Immer wieder. Paulus wünscht sich hier und wünscht den Gemeinden, wünscht uns einen Einblick und Weisheit, sodass wir die Heilsabsicht Gottes erkennen. Diese Heilsabsicht Gottes, die bleibt. Die verändert sich auch nicht. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist die Absicht Gottes. Da wird sich auch nichts daran ändern. Aber der Weg dorthin, nee, der ändert sich auch nicht. Da bin ich wieder ganz bei Jesus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und es gilt auch, dass Jesus allein immer derselbe bleibt. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was sich ändern kann, ja vielleicht sogar ändern muss, immer mal wieder in einem stetigen Wandel. Das sind die Wege, die Methoden, wie wir zu Jesus kommen. Wie werden wir auf diesen Jesus aufmerksam, der uns dann letztlich als Weg zum Vater bringen kann? Musik verändert sich. Die Medien, mit denen wir arbeiten, Livestream, Tonbandaufnahmen, hat es vor 100 Jahren noch gar nicht gegeben. Jesus Christus war damals schon derselbe, aber die Methoden waren andere. Und das dürfen wir auch durch den Heiligen Geist geleitet, als Person, aber auch als Gemeinde, uns immer wieder zeigen lassen, was ist jetzt dran. Nicht das Was, sondern das Wie ist an der Stelle wichtig. Und damit dürfen wir erleben, ja, dass wir tatsächlich, auch wenn es uns persönlich vielleicht manchmal befremdlich vorkommt, ungewohnt, dass es uns Angst macht, neue Wege zu gehen. Aber da will der Heilige Geist uns leiten. Er will uns zeigen, in uns drin, was wir tun sollen, was wir tun können. Er setzt den Maßstab. Und dann können wir durch den Heiligen Geist unsere Angst in Mut verwandeln lassen. Dann kann unser Kleinglaube in echtes Vertrauen verwandelt werden. Und dann können wir durch den Heiligen Geist unsere Begriffsstutzigkeit in echter Erkenntnis seines Heilplans entwickeln lassen. Und auf diesem Weg begleite uns der Heilige Geist. Amen.